MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Lydia Jäger. In Röhrnbach im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau, da laufen gerade die Vorbereitungen für ein ganz besonderes Festival. Demokratie for All heißt es dort am 25. Mai in der Josef-Eder-Halle. Das Festival findet 2 Wochen vor der Europawahl statt und dort darf erstmals ab 16 Jahren gewählt werden. Das Festival ist ein Mix aus Musik, Workshops, Kunstausstellungen und eben auch politischer Botschaft. Musik, Power, Toleranz lautet das Motto. Wir lassen uns das Ganze mal genauer erklären. Bei mir sind Antonia Kölbel und Martin Wagner vom Orga-Team. Grüßt euch. Das Demokratiefestival am 25. Mai in Röhrnbach. Wie ist denn die Idee dazu entstanden?
Auslöser war letztendlich dann die Landtagswahl. Letztes Jahr im Oktober, also Landtagswahl in Bayern, wo sich halt wieder ein ziemlicher erneuter Rechtsruck abgezeichnet hat bei den Wahlergebnissen. Auch die U18-Wahl, die im Vorfeld durchgeführt worden ist, hat ein ähnliches Bild gezeigt. Und ja, wir sind dann bei den Gesprächen, als wir das so reflektiert haben, beieinander gesessen und haben gesagt, irgendwas muss man jetzt machen, weil der ganze Wahlkampf war auch sehr aufgeladen. Man hat nicht mehr zur Sache diskutiert, sondern hat sich einfach nur gegenseitig angefeindet, weil die andere Person von einer anderen Partei gekommen ist. Und wir haben dann gesagt, wir müssen schauen, dass wir den Diskurs einfach wieder sachlicher machen und nicht so persönlich und nicht so auf Angriff, sondern dass man ein Thema hat und über dieses Thema diskutiert man und versucht, eine gute Lösung gemeinsam zu finden.
Und wer steckt denn hinter Demokratie for All?
Also der Hauptveranstalter ist der Kreis Jugendring Freyung-Grafenau und von Zeit zu Zeit ist dann aber das Bündnis immer größer geworden. Also es sind dann die Jugendverbände dazugekommen aus dem Bistum Passau, Amnesty International ist dabei, die Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus in Niederbayern, das Ilzer Land, Nationalpark, kommunale Jugendarbeit in Freyung-Grafenau, die Seebrücke Passau. Also es sind bei jedem Treffen waren immer wieder mehrere dabei, die sich einfach für das Thema einsetzen wollen.
Was habt ihr euch so einfallen lassen für das Festival? Also was steht auf dem Programm?
Also über den Tag über spielen 7 verschiedene Bands, die haben überwiegend aus den Landkreisen Freyung-Grafenau und Passau. Zum Beispiel Searching for a Reply, Roger Reckless ist dabei und Lonely Spring. Genau, und nachmittags werden dann eben verschiedene Workshops angeboten. Es gibt zum Beispiel ein Online-Game, wie quasi Gesetze entstehen in Deutschland. Oder auch Nazis hassen diese Tricks. Dann macht die Medienfachberatung noch einen Filmworkshop. Der Nationalpark ist dabei mit dem Titel Wer hat's gesagt? Naturschützer oder Neonazis. Stammtischparolen gibt's gemeinsam in Europa. Macht einen Workshop einfach zu grenzüberschreitender Nachbarschaft oder wie man halt einfach zusammenarbeitet. Demokratiemobil vom Landkreis Freyung-Grafenau ist dabei und einen Graffiti-Workshop gibt's. Also es ist für jeden wahrscheinlich was geboten und für jeden etwas Interessantes dabei.
Und wer kann kommen? Wen wollt ihr vor allem erreichen?
Grundsätzlich schließen wir niemanden aus bei dem Festival. Natürlich ist es so, dass bei der Europawahl heuer auch zum ersten Mal 16-Jährige wählen dürfen. Das heißt, wir hoffen uns jetzt dann schon, dass vor allem Erstwählerinnen und Erstwähler zu unserer Veranstaltung kommen und sich da ein bisschen informieren. Aber es gibt dann auch oben hin keine Grenze. Also es darf jeder und jede kommen, der Interesse an dem Thema hat oder einfach auch nur Spaß haben will, weil gute Bands kommen.
Okay, und wo kann ich mich anmelden, beziehungsweise wo gibt es nochmal genauere Infos?
Es gibt eine Homepage unter www.demokratieforall.de, da kann man alle Tickets kaufen. Also es gibt verschiedene Tickets eben für unter 18-Jährige und über 18-Jährige. Und da sind dann einmal alle Infos zum Finden zu den Workshops, zu den Bands, zu den Infoständen und zu den KooperationspartnerInnen. Und auf Instagram, da wird auch nochmal alles gebündelt. Der Instagram-Account ist auch unter dem gleichen Namen zu finden, Demokratie for All.
Antonia Kölbel und Martin Wagner vom Orga-Team des Festivals Demokratie for All waren das. Danke für die Infos. Demokratie for All also am 25. Mai in der Josef-Eder-Halle in Röhrnbach. Ab 14 Uhr geht's los und alle sind herzlich eingeladen. Also wenn ich zum Beispiel ins Kino oder ins Theater gehen will, dann frage ich einfach meinen Mann oder eine Freundin, ob sie mitkommen möchte. Ältere Menschen tun sich da oft etwas schwerer, weil der Ehemann oder die Freundinnen vielleicht auch nicht mehr so mobil sind und die Kinder in einer anderen Stadt leben. In München haben die Malteser deshalb einen Kulturbegleitdienst ins Leben gerufen. Der soll es Senioren ermöglichen, an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. Vor kurzem haben ehrenamtliche Kulturbegleiterinnen mehrere Seniorinnen aus dem betreuten Wohnen im St. Vinzenz-Rondell ins Ägyptische Museum begleitet. Mein Kollege Paul Hasel hat sich dieser Besuchergruppe angeschlossen.
Erstes Untergeschoss, Foyer. Türe öffnet.
Mit dem Fahrstuhl gelangen die 8 Seniorinnen und ihre ehrenamtlichen Begleiterinnen hinunter ins Ägyptische Museum. Die große Treppe vor dem Eingang ist für die meisten ein Hindernis, weil sie auf ihren Rollator angewiesen sind. Begonnen hat der Ausflug ins Museum aber nicht vor dem Aufzug. Zuvor hat Birgit Winter die Seniorinnen vom St. Vinzenz-Rondell in Sammeltaxis zum Museum gebracht. Für die Leiterin des Malteser Kulturbegleitdienstes ist gerade dieser Rundum-Service wichtig.
Da überwindet man selber eine Hürde, weil alleine würde man vielleicht nicht gehen und es nicht machen. Aber so ist es alles vororganisiert und dann haben doch die Senioren eine größere Motivation, daran teilzunehmen.
Mittlerweile ist die Gruppe im Foyer angekommen und wartet auf ihre Museumsführerin. Renate Binach-Kewitz ist eine der Seniorinnen und sitzt ganz entspannt auf ihrem Rollator. Die 85-Jährige lässt die Dinge einfach auf sich zukommen.
Es ist so, dass man sich nicht jeden Tag so gut fühlt. Dennoch finde ich es wunderbar, dass Menschen zusammenkommen, die behindert sind und nicht nur von Krankheiten reden, das wissen wir ja, sondern auch noch das, was in der Welt geschieht. Und jetzt freue ich mich unbändig. Also ich war ganz aufgeregt heute Morgen. Da ist alles vergessen, die Schmerzen, alles. Das ist mal etwas, was uns aufmöbelt.
3 ehrenamtliche Helferinnen unterstützen Birgit Winter dabei, dass der Nachmittag im Museum ein Erlebnis wird. Annalisa Kalapa hat schon im Bayerischen Nationalmuseum Erfahrung im Kulturbegleitdienst gesammelt und weiß, worauf es in den nächsten 2 Stunden ankommt.
Meine Aufgabe ist einfach, ja, dabei zu sein, die Anwesenden zu begleiten, helfen, sollte das nötig sein und einfach ja, als Unterstützung da sein, als Ansprechpartner für diejenigen, die vielleicht etwas Hilfe brauchen, etwas nicht richtig verstanden haben.
Annalisa Kalapa ist gerne Kulturbegleiterin. Das Ehrenamt ist für sie eine Herzenssache.
Ich bin wirklich der Meinung, dass Kultur in allen möglichen Lebenslagen hilft, dass uns irgendwie beruhigt, uns auch andere Gedanken bringen kann. Und ich freue mich wirklich, wenn ich anderen Leuten auch dabei helfen kann, das zu tun. Leute, die vielleicht sonst sich ein bisschen allein damit fühlen würden und nicht die Gelegenheit hätten.
Nachdem sich die Seniorinnen und die Kulturbegleiterinnen kennengelernt haben, stößt auch schon Barbara Kreisel zur Gruppe. Die Ägyptologin führt die Gruppe noch einmal einen Stock tiefer in die Ausstellungsräume. Gut 45 Minuten hat die Museumsführerin jetzt, um den Seniorinnen Kunst im alten Ägypten näher zu bringen.
Also was ich sehr gerne wirklich mache, ist, dass ich meine Gruppe erstmal frage, ob sie besondere Interessen haben. Und dann schaue ich mir immer an, wo wir anfangen, wo es losgeht, wo vielleicht die erste Neugier auftaucht und wie weit wir auch körperlich in der Lage sind, durchs Haus zu gehen. Interaktion ist unglaublich wichtig, weil ich möchte meine Gäste gerne erreichen und ihnen die Fragen beantworten, die ihnen auf dem Herzen brennen.
Geschickt und ganz auf die Bedürfnisse der Seniorinnen abgestimmt, erklärt die Ägyptologin die Bedeutung von Büsten und anderen altägyptischen Figuren, die Auskunft über Leben und Kultur im Land der Pharaonen geben. Die Seniorinnen sind dann auch mit ihrem Ausflug ins Museum mehr als zufrieden.
Mir hat's gut gefallen. Also ich war vor 20 Jahren zweimal sogar in der Tutanchamun-Ausstellung. Das war bisher das Einzige, was ich da vom Ägypten gesehen habe. Ne? Und das war jetzt recht interessant. Ich würde wieder mitgehen, auf jeden Fall.
Ich musste bloß aufpassen mit dem Hören. Das war etwas schwierig. Ich kenne mich eigentlich recht gut aus. Aber dennoch war vieles neu für mich. Und mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das ist das erste Mal, aber nicht das letzte Mal.
Ich hätte gern noch mehr angeschaut, aber da kann ich ja wiederkommen.
Und genau das hat Birgit Winter mit dem Nachmittag im Museum erreichen wollen. Die Seniorinnen sollen auch in Zukunft die Angebote des Kulturbegleitdienstes nutzen.
Das würde mich natürlich freuen, wenn jemand auch zum Dienst kommt, also sagt, er möchte als Senior an diesem Dienst teilnehmen und begleitet werden. Das würde uns sehr freuen. Also bei uns ist wirklich jeder willkommen.
Mit Kaffee und Kuchen klingt der Museumsbesuch schließlich aus. Sammeltaxis bringen die Seniorinnen zurück ins St. Vinzenz-Rondell. Ein gelungener Nachmittag mit dem Malteser Kulturbegleitdienst geht zu Ende. Paul Hasel für das MKR.
Museumsbesuche sind nur ein Angebot beim Malteser Kulturbegleitdienst. Was dort sonst noch alles geboten ist, erfahren Sie in der neuen Ausgabe der Malteser Momente. Die laufen am Maifeiertag um 19 Uhr bei uns im MKR oder sind gleichzeitig auch als Podcast bei allen bekannten Streamingdiensten zu hören. Eine Woche lang war meine Kollegin Brigitte Strauß in Kenia unterwegs. Sie moderiert ja den Podcast Reisewarnung von Mission München. Jetzt durfte sie sich da einige Projekte des Hilfswerks mal selbst anschauen. Jetzt ist sie wieder da. Sag mal, Brigitte, in Kenia, da hat's doch jetzt auch diese schlimmen Überschwemmungen gegeben. Hast du davon was mitbekommen?
Nicht so richtig. Als wir die deutschen Nachrichten gehört haben, waren wir ziemlich überrascht, ehrlich gesagt. Also es hat schon immer wieder geregnet und auf den Straßen stand auch immer wieder Wasser, also auch mal so eine Handbreit tief. Aber wir haben in Nairobi in einem Gästehaus der Weißen Väter gewohnt und das lag in einem höher gelegenen Stadtteil. Die schlimm betroffenen Gebiete sind ja die Slums, die weiter unten liegen. Und die haben die Uber-Fahrer natürlich umfahren und man sollte da auch, wenn kein Hochwasser ist, nicht unbedingt einfach reinfahren. Aber als wir zwei Frauen daheim besucht haben, die Überlebende von Menschenhandel sind, sind wir auch in Viertel gefahren, in denen es keine Teerstraßen und ziemlich viele Schlaglöcher gab. Und da war es schon ziemlich schlammig. Ob man diese Viertel auch als Slums bezeichnet, weiß ich gar nicht. Für mich sah es schon so ein bisschen so aus.
Diese beiden Frauen werden in einem Projekt betreut, das Mission München unterstützt. Was ist das genau für ein Projekt?
Dieses Projekt heißt HART. Das Wort ist zusammengesetzt aus Awareness Against Human Trafficking in einer anderen Reihenfolge, aber so klingt's halt besser. Human Trafficking, das heißt eben Menschenhandel und dort kommen vor allem Frauen hin, die zum Beispiel als Dienstmädchen nach Saudi-Arabien oder nach Dubai gehen. Die bewerben sich dann bei einer Agentur, bekommen einen bestimmten Monatslohn versprochen und unterschreiben einen Vertrag. Vor Ort sieht's dann meistens etwas anders aus. Maxi, das war eine der beiden Frauen, die wir getroffen haben, die hat erzählt, dass sie gleich im ersten Monat mal 300 Real weniger bekommen hat als vereinbart. Dafür musste sie nicht nur das Haus ihres Arbeitgebers sauber machen, sondern gleich die Häuser der gesamten Verwandtschaft. Also ich glaube, 6 Häuser waren es. Im Schnitt hat sie dann so 3 oder 4 Stunden Schlaf pro Nacht gehabt. Gelebt hat sie mehr oder weniger von Wasser und Brot. Mehr hat sie nicht bekommen, also keine Vitamine, kein Fleisch, kein gar nichts. Entsprechend schlapp war sie auch. Dann ist der Herr des Hauses immer wieder auf Dienstreisen gewesen und dann hat sie überhaupt kein Geld mehr bekommen. Freie Tage gab es natürlich auch nicht. Den Pass hatte man ihr auch abgenommen. Und die Maxi hat das dann so zusammengefasst: Die Frau des Hauses hat sie nicht wie einen Menschen behandelt, sondern wie einen Hund.
Oh, und wie ist sie denn da rausgekommen?
Also sie hat es alleine geschafft. Irgendwann hat sie eine Frau auf der Straße nach dem Weg zur Polizei gefragt. Das muss dann wohl auf dem Weg von einem Haus zum anderen gewesen sein. Sie ist dann nachts nur mit dem, was sie am Leib hatte, aus dem Haus regelrecht ausgebrochen, klamm und heimlich. Die Polizei hat sie dann in einer Unterkunft untergebracht, wo viele Frauen waren, denen es so erging wie ihr. Dann haben die Behörden Kontakt zu den kenianischen Behörden aufgenommen und jemand aus Kenia hat ihr Rückreiseticket bezahlt. Bis sie dann da weggekommen ist, hat es 8 Monate gedauert. Die andere Frau, Carolina heißt sie, die hatte Hilfe von HART. Die haben dann nämlich Visa- und Rückflugticket organisiert. Denn das ist eins der Tätigkeitsfelder von HART. Die haben irgendwie Kontakt in alle möglichen Länder und können da was organisieren. Ein zweiter Bereich sind Schutzhäuser, wo die Frauen hin können, wenn sie von ehemaligen Arbeitgebern, Zuhältern oder Verwandten verfolgt oder bedroht werden. Ein dritter Bereich ist Aufklärung, damit Frauen es gar nicht in die Fänge von Menschenhändlern geraten. Und der vierte ist Reintegration, also Starthilfe, wenn die Frauen zurück sind. Und das war eben bei diesen beiden Frauen der Fall.
Und was machen die Frauen denn jetzt, wo sie wieder da sind? Wovon leben die beiden?
Ja, als wir bei Maxi angekommen sind, hat sie gerade ein Motorrad vom Schlamm befreit. Sie betreibt nämlich sowas wie eine Motorradwaschstraße. Bei dem Wetter hatte sie also echt viel zu tun. Außerdem macht sie Haarverlängerungen und Parfum verkauft sie auch noch. Caroline hat auch einen kleinen Laden, wo sie Getreide, Tee und Süßigkeiten verkauft. Also Laden klingt so groß, das sind so kleine Hütten mit Öffnung zur Straße hin, so Kioskgröße mit Verkaufsfenster quasi. Die Starthilfe dazu hat Hart gegeben und sie helfen auch noch bei anderen Dingen weiter. Bei Caroline war es nämlich auch noch so, dass ihr Ex-Mann, mit dem sie zwei Kinder hat, immer mal wieder vorbeikommt und sie schlägt. Sie zeigt das jetzt immer bei der Polizei an und Hart hilft mit Rechtsbeistand und so weiter, dass der Mann zur Rechenschaft gezogen wird und nicht die Frau andauernd umziehen und von vorne anfangen muss und sich verstecken muss. Also ein richtig tolles Projekt, das Miss Joda unterstützt. Ich könnte echt noch stundenlang darüber erzählen.
Und das wirst du ja auch noch tun, in der zweiten Reisewarnung im Mai. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Aber jetzt erstmal willkommen zurück.
Danke dir.
Kennen Sie das, wenn Sie schon nach den ersten Seiten eines Romans ahnen, dass der Stoff absolut ungewöhnlich ist und Sie denken, Bingo, das wird spannend? Meiner Kollegin ging es jedenfalls so mit dem Debütroman »Das andere Tal« von Scott Alexander Howard. Den stellt unsere Literaturexpertin Gabi Hafner heute vor. Und so viel kann ich verraten, Zeitreisen spielen eine Rolle.
Münchner Kirchenradio. Literatur.
Schnell schält sich heraus, welche Konstellation die große Faszination dieser Geschichte ausmacht. Erzählt es der Roman aus der Perspektive einer 16-Jährigen, die der Autor an den Wendepunkten ihres weiteren Lebens begleitet. Odile lebt nämlich an einem besonderen Ort. Die kleine Stadt am See mit ihrer Umgebung gibt es exakt so noch mehrfach, und zwar in parallel verlaufenden Tälern. Verschoben ist allerdings die Zeitachse. Das Tal im Osten ist um 20 Jahre voraus, das Leben im westlich gelegenen Tal spielt 20 Jahre später. Getrennt sind die Täler durch eine stark bewachte Grenze mit Zaun. Nur mit einer Ausnahmegenehmigung darf man sie mit einer Begleitung für einen Tag überqueren. Das bedeutet, Zeitreisen sind im Prinzip möglich. Aber kann man dann auch eingreifen in das, was geschieht? Eine Entscheidung rückgängig machen? Ein schreckliches Ereignis verhindern?
Die Handlung.
Odile steht wie ihre Mitschüler vor dem letzten Schuljahr und vor der Entscheidung, um welche Ausbildung sie sich bewerben soll. Sie ist eine schüchterne Außenseiterin, doch ihre Mutter erwartet von ihr, sich für den Conseil zu bewerben. Für den Rat, der strikt über die Grenze wacht und über die Geschicke der Menschen im Tal entscheidet. Völlig unerwartet wird Odile zusammen mit einem anderen Mädchen aus ihrer Klasse ins Auswahlverfahren aufgenommen. Sie kann es sich nur so erklären, dass die Ausbilderin von dem aufwühlenden Erlebnis weiß, das Odile kürzlich hatte. Sie wurde in der Nähe der Schule für einen Moment Zeugin eines Besuchs aus dem östlichen Nachbartal. Und obwohl Besucher ihr Gesicht hinter einer Holzmaske verbergen müssen, hat Odile sie als die Eltern ihres Schulkameraden Edme erkannt. Der einzig legitime Grund für eine Besuchsgenehmigung ist es, Trost zu finden, indem man eine verstorbene Person noch einmal sehen darf. Das bedeutet also, Edme würde bald sterben. Über ihr Erlebnis zu sprechen, das ist streng verboten, denn auch Gerüchte über Begegnungen mit Masken können andere Menschen beeinflussen. Als sie Kandidatin für das Conseil wird, ihr Sozialprestige in der Klasse steigt und sie sich mit Edme Pira anfreundet, sich sogar in ihn verliebt, rechnet sie nicht damit, dass sein Schicksalsmoment schon sehr bald bevorsteht. Nach Edmes Tod, etwa zur Hälfte des Romans, will Odile nicht mehr Mitglied des Rates werden und sie meldet sich freiwillig für den härtesten Job. Sie wird Grenzwächterin und entscheidet sich für ein Leben in schmuddeligen Baracken, für Schichtdienst auf Streife. Ab und zu wird ein Grenzer ausgewählt, Besucher ins Nachbartal zu begleiten. Auch Odile erlebt den beschwerlichen Weg. Als sie Alain wieder trifft, Edmes engen Freund, der über die Grenze will, um Edme zu retten, erst da lässt Odile den Gedanken zu, dass auch sie eingreifen könnte in den Lauf der Dinge. Denn im westlichen Tal ist Edmes Todestag noch nicht vergangen und auch ihr freudloses Erwachsenleben noch nicht passiert. Sie bekommt einen Auftrag an der Westgrenze. Wird sie ihren Freund retten?
Erkenntnisgewinn.
Scott Alexander Howard hat für seinen Debütroman eine Gesellschaftsform erfunden, die den Menschen klare Bahnen vorgibt. Ein bisschen, als seien sie Spielfiguren beim Schach, die auch geopfert werden können. Doch einige haben das Zeug zu König oder Dame und wollen mehr Spielraum auf dem Brett. Welche Kraft ist es, die manche trotzdem ausbrechen lässt Und was bleibt, wenn man sich seine Leidenschaften versagt? Der Roman bietet eine Kontrastfolie für die Erkenntnis, dass Pläne und Träume unbedingt ernst genommen werden wollen und gegen Widerstände behauptet. Denn wir haben nur das eine Leben und darin nicht unendlich viele Chancen, Menschen zu treffen, die wir lieben können und die uns lieben.
Der Autor.
Scott Alexander Howard ist Kanadier und lebt in Vancouver an der Westküste Kanadas. Sein Spezialgebiet ist die Beziehung zwischen Erinnerung, Emotionen und Literatur. Nicht überraschend also das Thema seines Romans. Trotzdem kaum zu glauben, dass der Roman Das andere Tal sein erster ist, mit einer so konsequent durchgehaltenen Grundkonstruktion und seinem großen Feingefühl für Stimmungen. Das andere Tal ist ein Roman, der nachwirkt. Der Debütroman von Scott Alexander Howard ist bei Diogenes erschienen. Kaufen können Sie ihn in unserer Buchhandlung Michaelsbund oder online bestellen auf michaelsbund.de.
Und wenn das Ihre Neugier geweckt hat, die ausführliche Fassung dieses Lesetipps gibt's in unserem Podcast Ein Buch. Überall, wo Sie Podcasts finden.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.